Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Und ich wünsche einen schönen guten Morgen. Der innere Schweinehund, der ist heute unser Thema bis 11 Uhr. Und ich nehme mal an, dass die meisten von uns ihn kennen, diesen inneren Schweinehund. Das ist die innere Stimme, die sie gestern vom Spaziergang abgehalten hat, weil es doch so gemütlich auf dem Sofa war, obwohl sie sich doch viel mehr bewegen wollten. Oder viele kommen ja jetzt vielleicht gerade mit dem Vorsatz aus dem Urlaub, ab jetzt esse ich gesünder, also so viel Salat wie im Restaurante in Italien. Und dann ist zu Hause die Tiefkühlpizza doch wieder viel schneller im Ofen verschwunden als das Gemüse geschnippelt. Naja, also wie gesagt, ich könnte jetzt eine ganze Menge Beispiele aufzählen. Alle von uns kennen das wahrscheinlich. Es geht um Veränderung. Veränderung, von der wir eigentlich wissen, dass es gut wäre, die durchzuführen. Aber die Gewohnheit und die Komfortzone steht irgendwie dagegen. Und auch als Gesellschaft übrigens. Weniger Autofahren, kein Essen mehr wegschmeißen, solche Dinge. Ne? Sie merken schon, es gibt viel zu reden über den inneren Schweinehund und wie wir alle mit dem umgehen. Und das erzählen Sie uns am besten unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 2254 2254. Oder Sie schreiben uns eine E-Mail, gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Also, wie gehen Sie so Veränderungen an, die Ihnen schwerfallen, die Sie aber für nötig finden? Stehen Sie vielleicht gerade im Moment an so einer Stelle, wo Sie sich aus dem Urlaub kommt, gesagt haben, also ich werde jetzt mal ein bisschen gelassener mit meinem Chef umgehen und dann sind Sie doch wieder auf 180. Von mehr Radfahren bis freundlicher sein zum Nachbarn, all das Themen. Wie überwinden Sie Ihren inneren Schweinehund? Ihre Anregungen oder Fragen unter der 0800 2254 2254. Mir zur Seite heute Julia Scharnhorst. Sie ist Gesundheitspsychologin und Psychotherapeutin. Schönen guten Morgen, Frau Scharnhorst.
Ja, einen schönen guten Morgen. Nun sind wir ja zu dritt in dieser Sendung mit dem Schweinehund, den ja wohl auch jeder zu Hause hat.
Den jeder von uns zu Hause hat. Das wollte ich Sie fragen. Haben Sie selbst damit zu kämpfen?
Ja, selbstverständlich. Ich bin zwar Psychologin, aber auch nur ein Mensch. Natürlich habe ich auch einen großen, dicken inneren Schweinehund, der neben mir auf der Couch sitzt, gerne.
Der sitzt auf der Couch und hält Sie dort fest und lässt Sie nicht rausgehen? Oder in welchem Gebiet ist der besonders wachsam?
Genau so macht er das. Genau so macht er das.
Ich habe ja gesagt, der innere Schweinehund, das ist die Stimme, die uns abhält, etwas, von dem wir eigentlich denken, das würde uns gut tun, zu tun. Wie würden Sie ihn beschreiben?
Das sind tatsächlich Gewohnheiten, die wir etabliert haben. Und da der Mensch nun mal auch ein Gewohnheitstier ist, ist es wahnsinnig schwierig, Routinen, die wir einmal uns eingebaut haben, sozusagen wieder zu verändern oder gar neue aufzubauen. Das kostet viel Mühe und viel Zeit.
Und wie wir diese Mühe, wie wir diese Zeit vielleicht ein bisschen, ja, wie wir das Ganze erleichtern können, darum geht's heute. Weniger Computer spielen, joggen gehen, gesünder leben. Wovon hält Sie Ihr innerer Schweinehund ab, oder? Haben Sie ihn überwältigt? Dann teilen Sie uns Ihre Erfahrungen mit unter der 0800 2254 2254. Frau Scharnhorst, anfangs mal ganz einfach. Also ich habe mir jetzt zum Beispiel schon x-mal vorgenommen, meine in der Schule gelernten Fremdsprachen wieder aufzufrischen. Warum ist mir das nie gelungen?
Vielleicht ist einfach Ihre Motivation nicht stark genug, dass Sie nicht genau wissen, wozu Sie das eigentlich tun sollen. So rein als Selbstzweck werden wir das nicht machen.
Wenn ich jetzt den Vorsatz habe, ich will in Zukunft gesünder leben, was ist denn dazu zu sagen?
Auch da braucht es eine Motivation. Sie müssen ja wissen, warum. Einfach nur zu sagen, dass mein Arzt hat es gesagt oder alle anderen behaupten das auch. Wir brauchen wirklich einen eigenen Grund, warum wir das machen wollen. Denn das kostet, wie gesagt, Zeit und Mühe, sich umzustellen.
Julia Scharnhorst berät mit ihrer Firma Health Professional Plus Unternehmen auch in Sachen Stressbewältigung, psychische Gesundheit. Frau Scharnhorst, spielt bei diesem Arbeitsfeld der innere Schweinehund auch eine Rolle?
Ja, eine ganz starke Rolle. Es geht da um das Thema Stress oder Zeitmanagement. sich gut zu organisieren. Viele Menschen kennen das, die lassen ihren Mail-Account volllaufen und schaffen das nicht, das rechtzeitig alles abzuarbeiten. Auch dazu gehört dann, sich Gewohnheiten zu bilden oder Projekte nicht erst auf den letzten Drücker anzugehen. Also auch da haben wir den inneren Schweinehund dabei.
Also das heißt, dass man auf der einen Seite Gewohnheiten hat, die man abstellen möchte. Auf der anderen Seite haben Sie aber eben gesagt, dass wenn man sich verändern will, vielleicht auch so ein bisschen was wie eine neue Gewohnheit dann stattdessen etabliert.
Genau, das ist ganz wichtig, dass wir neue Routinen aufbauen. Wir denken ja auch nicht jeden Tag darüber nach, ob wir uns die Zähne putzen, sondern es ist einfach fest im Alltag eingebaut. Und wenn wir neue Gewohnheiten haben wollen, müssen wir das genauso machen, dass wir uns auch neue Routinen aufbauen. Und das braucht immer ungefähr so 6 Wochen, dass wir das regelmäßig machen, bis sich das wirklich auch im Hirn sozusagen fest verdrahtet hat, dass das ganz selbstverständlich wird, dass wir das so tun.
Also, dass ich so einen kleinen Schritt irgendwie gehe, damit ich erstmal dann eine neue Gewohnheit ausbilde, wie beispielsweise, ich komme an im Büro, mache mir einen Kaffee und mache dann als allererstes den Mail-Account auf.
Genau, den Mail-Account aufmachen und sich dann vielleicht noch eine feste Routine aufbauen. Die ersten 10 Minuten des Arbeitstages verwende ich nur darauf, alte Mails abzuarbeiten. So, das ist eine überschaubare Zeit, das ist ein kleiner Schritt. Damit kann ich aber nach und nach sozusagen den Rückstau auflösen.
Also das ist so ein allererster Schritt vielleicht, um Arbeitsstress abzubauen, also zu gucken, wo muss ich was anders machen und das dann eben klein, klein tatsächlich zu tun. Wir sind Gewohnheitstiere, wir umgehen mit dem inneren Schweinehund, das ist unser Thema heute hier im Deutschlandfunk Kultur unter der 0800 2254 2254. Und jetzt habe ich Karin Ziegler am Telefon. Frau Ziegler, schönen guten Tag.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Ihr innerer Schweinehund?
Ja, also es geht jetzt nicht direkt, ich habe überhaupt keinen inneren Schweinehund mehr.
Ach.
Weil ich möchte das sagen, das ist für mich ein Luxusthema. Mhm. Für mich geht schon lange nichts mehr in meiner Lebenswirklichkeit darum, meinen inneren Schweinehund zu überwinden. Das könnte ich jederzeit. Sondern für mich geht es nur noch in meiner Lebenswirklichkeit darum, wie ich überhaupt noch schaffe, mich zu ernähren. Mhm. Ja, aber ich habe 2 schwere chronische Krankheiten und die Situation ist ja erst Corona, was nochmal alles verschärft hat finanziell. Ich kann auch nichts mehr arbeiten, ich bin 67 Jahre und danach die Geschichte, die jetzt läuft, Sie wissen ja, wie die Preise sind, da geht es darum, dass ich mich überhaupt noch ernähren kann und selbst solche Angebote, die es bei uns wie die Tafel gibt, die man aber dann auch nur schaffen kann, wenn man Fahrtmöglichkeiten hat, dahin zu kommen. Also darum finde ich das, ich kämpfe so im Moment
ja.
Mit meiner Situation, dass es für mich ein Luxusthema ist,
den Gewohnheiten zu verändern oder sowas.
Den inneren Schweinehund zu bekämpfen oder zu überwinden.
Der innere Schweinehund ist ja nicht nur ein Thema, über das man lachen kann, sondern Gewohnheiten sind ja durchaus Dinge, die einem vielleicht auch im Wege stehen, ein, was weiß ich, eben gesünderes Leben zu führen oder Zeit zu sparen oder so.
Das
ist ja, sind ja durchaus Dinge, die eben auch tatsächlich Menschen belasten.
Dass ich das nicht verstehe. Aber bei mir ist sowieso gesünder zu leben, ist bei mir sowieso die Alternative. Ich muss wegen meiner chronischen Krankheit gesund leben, ja. Und ich habe aber gleichzeitig nicht die finanziellen Mittel, dass ich das so überhaupt ernährungsmäßig machen kann. Ich weiß alles, was ich machen muss von meiner chronischen Krankheit. Ich habe viele Jahre, also eine zweite Krankheit ist erst vor Jahren noch dazugekommen. Und ich habe aber gar nicht diese Möglichkeiten.
Ja.
Ja, ich möchte das einfach nur zur Sendung beitragen. Dass es gibt, und ich denke, dass es mittlerweile in dieser Gesellschaft viele Menschen geben wird. Und weil ich das dann finde, ich habe gar nicht diese Möglichkeiten, auch wenn ich sage, wie oft habe ich mich, es geht nicht darum, dass ich mich nicht überwinden könnte oder dass die Motivation fehlt.
Ich verstehe Sie. Ich wollte
für manche Menschen noch
eine Frage habe ich, weil da kann man ja vielleicht auch sagen, da habe ich auch so eine innere Schranke überwunden. Sie haben von der Tafel gesprochen beispielsweise oder sich Hilfe zu holen.
Ja, das mache ich schon lange.
War das so ein Punkt? Mussten Sie da eine innere Schranke überwinden?
Nein, überhaupt nicht. Weil für mich ab dem Zeitpunkt klar war, ich schaffe das finanziell nichts mehr, egal was ich mache. Ich kann es nicht. Also egal was ich mache. Und für mich ist die Ernährung ganz wichtig, weil ich habe bei mir, ich war mal so krank vor Jahren, Also nur, weil ich ernährungsmäßig ganz darauf achten muss, ich habe eine Darmkrankheit, die eine ganz strikte Ernährung erfordert, dass ich beim 1,64 Meter 44 Kilo gewogen habe, wo man ein Jahr gebraucht hat, bis man die Krankheit überhaupt diagnostizieren konnte. Mhm. Und sobald ich schluder mit der Ernährung, bemerkt sich das bei mir mit dieser chronischen Krankheit
diszipliniert bemerkbar. Sein. Frau Ziegler, ich danke
deswegen
Ihnen.
Deswegen bin ich auch so empört.
Ja, so empört. Erregt. Sie sind erregt,
ja, dass
Sie...
Ja, ich bin richtig empört, weil ich das finde, das ist gesellschaftlich, weil und ich, es bin nicht nur ich.
Frau Ziegler, Sie sprechen sicherlich für viele. Ja, und deswegen danke ich Ihnen auch, dass Sie angerufen haben und diesen, diesen Punkt irgendwie gesagt haben. Ich denke, vielleicht bleiben Sie am Radio und hören zu, weil dieses Thema durchaus eben kein Luxusthema ist, sondern es geht ja auch um gesellschaftliche Veränderungen, die wir als Gesellschaft vornehmen müssen, wo wir als Gesellschaft sozusagen Grenzen überwinden müssen. Frau Ziegler, ich danke Ihnen und hoffe, Sie hören in der Sendung doch einiges, was vielleicht dann auf jeden Fall Ihre Empörung abebben
muss. Wenn ich noch einen Satz sagen darf, wenn das noch möglich ist.
Bitte?
Ich finde einfach in den Medien, wo Sie ja auch hören, Sie sind ein gutes Programm für viel Deutschlandfunk Kultur,
das freut mich.
Einfach zu wenig abgebildet, die Geschichte in unserer Gesellschaft, die es so schwer hat.
Wobei Sie vielleicht in unser Programm häufig reinhören sollten, weil wir gerade zur Zeit das Jahresthema haben von der Hand in den Mund. Also
ja,
also genau da sehr
schon,
viel.
Also ich tue auch nicht
Frau
immer...
Ziegler.
Okay, ich hab's, Sie haben es verstanden.
Aber Sie haben es, ich habe es verstanden, wir haben es verstanden und ich danke, dass Sie sich getraut haben, auch anzurufen. Ich danke Ihnen ganz herzlich.
Danke.
Denn das ist ja auch ein Punkt, Frau Scharnhorst, den Mut zu haben, die Meinung zu sagen, oder? Da muss man doch erst recht den inneren Schweinehund überwinden, oder?
Ja, natürlich. Wir tun uns alle schwer, sozusagen gegen die herrschende Meinung zu gehen. Der Mensch ist ein soziales Wesen, möchte gerne dazugehören und von allen akzeptiert werden. Von daher ist es schwierig, jetzt mal eine Gegenmeinung sozusagen oder eine Minderheitsmeinung zu äußern. Aber Frau Ziegler hat noch einen interessanten Punkt gesagt, dass sie sagt, sie hat gar keine Wahl. Das stimmt so natürlich nicht. Sie hat nur eine sehr, sehr starke Motivation durch ihre Krankheit, sich auf eine bestimmte Art und Weise zu ernähren. Wir kennen aber durchaus Gegenbeispiele, also Leute, die rauchen und schon krank sind, deswegen Lungenkrebs haben und trotzdem das Rauchen nicht aufhören. Also der innere Schweinehund spielt auch da eine Rolle, gerade bei Menschen mit chronischen Krankheiten, inwiefern die sich umstellen können mit ihrer Lebensweise.
Jetzt ist Frau Ziegler nicht mehr in der Leitung, kann also nichts mehr erwidern, aber ich habe Sie auch so verstanden, dass Sie finanziell keine Spielräume mehr hat, sich in irgendeiner Weise groß zu verändern. Aber Sie sprechen natürlich ein Thema an, dass man manchmal auch trotz wieder besseren Wissens, Frau Ziegler sagte ja, also ihre Diabetes ließ ihr gar keine andere Wahl, trotz dieses Wissens muss man es dann ja eben tun oder eben andere machen es nicht. Also das heißt, die Vernunft siegt nicht unbedingt, sondern da ist manchmal auch der innere Schweinehund stärker, ja?
Ja, natürlich. Also das ist ja schwierig jetzt zum Beispiel bei Diabetes auf Kohlenhydrate, auf Zucker zu verzichten, sich nur noch ganz gesund zu ernähren, wenn man das vorher nicht getan hat. Und diese Krankheit ist natürlich ein starker Treiber, eine starke Motivation. Mhm. Trotzdem hat Frau Ziegler natürlich recht, dass wir unterschiedliche Freiheitsgrade haben. Zum Beispiel jetzt im Finanziellen kann ich mir das leisten, diese gesündere Verhaltensweise dann auch zu praktizieren oder habe ich möglicherweise das Geld dafür gar nicht.
Und wenn ich eine gesündere Verhaltensweise praktizieren muss, die mir aber schwerfällt, kann man da eigentlich auch so vorgehen, wie Sie vorhin gesagt haben, so kleine Schritte? Ich meine, manchmal muss man ja dann radikal sein. Also
Radikalität hält häufig nicht lange. Also man muss da schon ein bisschen nett mit sich umgehen, dass man nicht zu streng ist. Da gibt es dann Rückfälle und dann ist man wieder enttäuscht von sich, dass man nicht durchgehalten hat. Also dann lieber Rückfälle und Ausnahmen von vornherein vorsehen und sagen, ja, das wird mir mal passieren. aber ich mache anschließend trotzdem weiter. Das ist ganz wichtig, weil viele dann ganz hinschmeißen und aufgeben, wenn sie es eben nicht durchhalten, ihr super strenges Programm.
Also nicht zu streng, nicht, auch nicht zu streng, jedenfalls anfangs mit sich selber sein, sagt Julia Scharnhorst, Psychologin und Psychotherapeutin hier in unserer Sendung. Sie berät Unternehmen, was Stressbewältigung und psychische Gesundheit angeht. Und Sie können sich beteiligen unter der 0800 2254 2254. Und da begrüße ich jetzt gleich zwei Personen. Oma Maria mit ihrem Enkel Kasimir. Schönen guten Morgen.
Oh, hallo, guten Morgen.
Sie haben beide eine Hürde genommen heute schon am frühen Morgen?
Nein, wir waren gestern unterwegs, beziehungsweise unser Enkel macht Urlaub bei uns hier, der Kasimir. Aber der ist jetzt nicht zu bewegen, etwas zu sagen.
Das verstehe ich, da gibt es auch manchmal Grenzen. Und was haben Sie erlebt gestern?
Auf jeden Fall haben wir mehrere Radeltouren schon gemacht. Ja. Und ja, möchtest du was sagen? Erzähl mal, wie es war gestern. Und er hat immer den Berg nicht geschafft.
Ja.
Und die Beine. Die Beine wollten immer nicht.
Ja.
Und was hast du dann gemacht?
Den Schweinehund überwindet.
Oh, und wie hast du das gemacht? Was hat dich motiviert, dass du dann doch in die Pedale getreten hast?
Du hast dem Kopf den Befehl gegeben?
Ich habe dem Kopf den Befehl gegeben und dann hat der Kopf den Befehl zu den Füßen geleitet und die Füße haben einfach weiter getreten und dann habe ich es geschafft.
Wow. Das ist aber herzlichen Glückwunsch, wenn das so einfach geht, das mache ich demnächst auch mal. Wenn ich aufstehen soll und nicht aufstehen kann, dann gebe ich einfach mal den Füßen den Befehl und dann gehen die von ganz alleine aus dem Bett. Funktioniert das bei dir immer so?
Ja.
Dass du so einen Befehl gibst, wenn du zum Beispiel dir abends die Zähne putzen sollst oder so?
Ja.
Gibt es ein Thema, wo das nicht funktioniert?
Kann es sein. Wenn die Mama was sagt, dass das dann nicht so gut funktioniert.
Ja.
Also, wir hören schon, die Motivation muss aus einem selber kommen. Und das ist ein sehr schönes Beispiel, was wir jetzt gerade gehört haben. Dankeschön, Kasimir. Dankeschön an die Oma. Wir wünschen noch viele schöne Radeltouren am Wochenende und weiter in den Ferien, wenn die noch weitergehen. Also, viel Spaß noch. Frau Scharnhorst, das war ja jetzt eben ganz typisch. Also, ich habe mir jetzt einfach selber den Befehl gegeben und dann machen die Füße das. Wir haben eine Hörerin, die schreibt, Clara Endler, wenn ich mich überwinden muss, setze ich die Robotertechnik an. Das erinnert mich an das, was Kasimir eben gesagt hat. Diese habe ich von Frau Eva Vlodarek gelernt und die ist ganz einfach, schreibt Frau Endler. Einfach machen, erledigen, anfangen, nicht drüber nachdenken, immer wieder anwenden, so entsteht eine neue Routine und Gewohnheit. Also nicht groß drüber nachdenken. Ist das so ein Tipp, Frau Scharnhorst, den Sie auch geben würden?
In dem Moment, wo wir dann eine Routine haben, ja. Vorher brauchen wir tatsächlich aber einen Plan. Also insbesondere, wenn es darum geht, Dinge regelmäßig auszuführen. Das schöne Beispiel von Kasimir, ich will jetzt da diesen Berg hochfahren, das hat er jetzt einmal gemacht und hat sich da überwunden. Viele Dinge, die wir uns angewöhnen wollen, brauchen aber Dauerhaftigkeit. Nicht? Ich möchte jeden Tag Sport machen und nicht nur einmal diesen Berg da hochfahren. Von daher brauchen wir dann doch erstmal einen Plan, dass wir überlegen, was genau will ich eigentlich tun, wie will ich das machen, wann will ich das machen, was könnte da vielleicht auch schwierig werden. Wenn ich dann diesen Plan erstmal habe und mein Ziel auch vor Augen habe, dann ist es tatsächlich richtig einfach zu machen, jetzt keine Ausreden zu überlegen, ach nein, das Wetter ist aber doof, sondern zu sagen, ja, aber na, dieser Befehl an die Füße, an den Körper, du wolltest aber jeden Tag eine Viertelstunde spazieren gehen und jetzt gehst du. Aber dieser Plan vorher muss schon sein, wenn wir dauerhaft etwas umstellen wollen. Das nehmen wir uns meistens nicht genügend Zeit. Wir glauben immer, das ist mal eben so im Kopf umgestellt. Ich nehme das Buch und dann klappt das schon. Ganz so einfach ist das nicht. Wir müssen uns da wirklich mal eine halbe Stunde oder Stunde hinsetzen und uns Gedanken machen, wenn das jetzt wirklich ein größeres Projekt sein soll.
Da höre ich aber auch raus, dass es also nicht unbedingt das Richtige ist, so von nun auf jetzt, also jetzt geht mir auf die Nerven, dass ich die Hose nicht mehr zukriege, ab morgen esse ich das und das nicht mehr oder gar nicht mehr oder nur noch die Hälfte von allem, sondern der Zeitpunkt, wenn ich mit etwas anfange, ist auch ein ganz wichtiger offenbar.
Ja, das muss auch schon so ins allgemeine Leben passen. Also wer jetzt deprimiert ist wegen Corona oder in finanziellen Schwierigkeiten steckt, wie Frau Ziegler, oder vielleicht familiäre oder Arbeitsprobleme hat und sich dann noch ein schwieriges Projekt vorzunehmen, was einem wirklich was abfordert, wo man sich vielleicht anstrengen muss, wo man Verzicht leisten muss, das passt dann meistens nicht ganz so gut. Denn für sein neues Projekt, also sowas wie Rauchen aufhören, regelmäßige Bewegungsroutinen oder anders zu arbeiten, das kostet eben erstmal Energie, das wird vielleicht auch mal Frust geben, und da muss dann schon die allgemeine Lebenssituation passen. Ich würde das nicht raten, jemandem, der jetzt in der Scheidung steckt, auch gleichzeitig noch das Rauchen aufzuhören. Das ist zu viel.
Es ist ja jetzt zum Beispiel, also wir haben ja so ein paar Tage im Jahr immer, also zum Geburtstag, wenn ein neues Lebensjahr anfängt, nimmt man sich irgendwas vor, vielleicht etwas vor zu verändern oder eben natürlich ganz klassisch Jahreswechsel. Also 1. Januar ist der klassische Tag, irgendwie mit irgendeiner, mit irgendeinem neuen Vorsatz zu beginnen. Der Urlaub ist vielleicht auch sowas, oder? Ich habe im Urlaub gemerkt, ich komme kaum noch runter von meinem Stress. Ich muss was ändern. Also der Zeitpunkt ist dann jetzt eigentlich der richtige. Sie sagen, dann erstmal genau hingucken, was stresst mich eigentlich?
Ja, dazu eignet sich der Urlaub tatsächlich auch besser als dieser Jahreswechsel, weil Jahreswechsel dauert nur einen Tag. Urlaub, da haben wir ein bisschen länger Zeit, können also die Dinge wirklich durchdenken. Wir haben auch ein bisschen Abstand zum Alltag. Wir können vielleicht mal gucken, was mache ich da eigentlich, bin ich zufrieden. Häufig haben wir ja auch die Menschen dabei im Urlaub, die unsere Veränderung mit betreffen. Also wenn ich jetzt weniger Stress haben möchte, vielleicht kann ich das gleich mit meiner Familie, mit meinem Partner besprechen und Pläne machen, diese Pläne auch in Ruhe durchsprechen. Ich habe dann wirklich mal eine Woche oder zwei oder vielleicht sogar drei im Urlaub Zeit. Also ich persönlich habe das auch gemacht. Ich habe gerne neue Projekte mit im Urlaub, dass ich einfach überlege, okay, ich möchte ein neues Buch schreiben, oder auch als ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich mir wirklich im Urlaub die Zeit genommen, jeden Tag so eine halbe Stunde, Stunde drüber nachzudenken, habe das mit der Familie besprochen, um dann wirklich durchzustarten nach dem Urlaub, weil ich dann sozusagen das fertige Konzept schon in der Tasche hatte und das mit nach Hause nehmen konnte.
Ein anderer Vorteil ist ja bei dieser, bei dieser Sache, wenn man jetzt mit anderen zusammen ist und dann so eine neue Gewohnheit irgendwie etablieren will, dass man die eben, Sie haben es glaube ich in einem Halbsatz gesagt, mitnehmen kann. Also weil es wäre ja sonst, es ist ja auch nicht so ganz einfach, wenn man zum Beispiel auf Fleisch verzichten möchte und die gesamte Familie isst Fleisch. Also über sowas kann man im Urlaub ja vielleicht auch sprechen, ob man das gemeinsam angeht, ist wahrscheinlich leichter, ne?
Ja, das ist viel leichter. Also wenn sich einer in der Familie umstellen möchte oder auch das Rauchen aufgeben und zwei andere passen munter weiter in der Wohnung, das ist eigentlich zum Scheitern verdammt. Betrifft aber auch zum Beispiel das Arbeitsleben. Also wenn man jetzt einen stressigen Beruf hat und feststellt, ich mache eigentlich kaum noch Pausen und nimmt sich das jetzt fest vor, dann sollte man das Team mitnehmen, damit die das möglichst auch machen. Denn wenn die jetzt alle einen schräg angucken, weil man Pausen macht, während die anderen immer munter weiterarbeiten, dann kriegt man sofort das schlechte Gewissen, dass man die hängen lässt und verzichtet dann ganz schnell doch wieder auf die Pausen. So in Pflegeberufen ist das sehr üblich, weil man da ja auch Leuten hilft und da ist ganz schnell das schlechte Gewissen da, was einen dann wieder abhält, auch mal was Gutes für sich zu tun.
Also da merken wir schon, es gibt doch einige Hürden zu überwinden, unter anderem eben auch das schlechte Gewissen vielleicht. Und jetzt am Telefon begrüße ich Winfried Baldrich. Schönen guten Tag, Herr Baldrich.
Hallo, guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Zu Ihrer Sendung nur mit einem kleinen Gedanken beitragen, der nicht von mir ist, sondern den ich irgendwo gelesen habe. Man soll schlechte Gewohnheiten nicht aus dem Fenster werfen, sondern sie ganz langsam und vorsichtig die Treppe hinuntergeleiten.
Der gefällt Ihnen, der Gedanke, ja?
Gefällt mir und darum zitiere ich ihn jetzt in Ihrer Sendung.
Das ist sehr schön, weil Sie meinen, so eine alte Gewohnheit hat ja auch was für sich, die soll man nicht so schnell abstreifen? Oder was denken Sie, was das so mit zum Beispiel mit Ihnen zu tun hat?
Weil ich so aus eigener Erfahrung, ich bin jetzt 85 Jahre alt, dass das wirklich die eine gute Methode ist. Denn wenn man sich was vornimmt, ach ja, mache ich mal, am nächsten Tag hat man es wieder vergessen. Aber wenn man wirklich an die Treppe denkt, an das wirklich sich an einen Vorsatz gewöhnen, das ist auch schon ein bisschen in Ihrer Sendung zur Sprache gekommen, wirklich nicht mit Gewalt, sondern wirklich, ja, ich kann es nur wiederholen, einfach ganz vorsichtig die Treppe hinuntergeleiten.
Mögen Sie uns an irgendetwas
probiert?
Genau.
Pardon, probiert?
Frau Scharnhorst fragte gerade, das wollte ich auch wissen, ob Sie uns ein Beispiel geben. Haben Sie das mal probiert?
Naja, ein Beispiel wäre, dass ich radikal, aber schon in jungen Jahren, und dabei hat mir auch Angestelltenversicherung, ja, ich war mal in einem Fastenkurs bei dem, aber es ist mir, ich habe das selbst gar nicht mehr ausgesucht, ich hatte Übergewicht und wurde dann zu einer Kur geschickt von der BFA nach Bad Salzuflen, ich weiß nicht, das darf man sicher sagen, den Namen nicht, zu einer Bewegungskur, da war ich 45 Jahre alt. Und das hat mein Leben vollkommen verändert. Es ist allerdings auch, wenn man 4 Wochen lang ist, das wird einem ganz langsam die Treppe runtergeleitet. Und ich habe seitdem wirklich so und wie es mir dort gesagt worden ist oder wie es dort trainiert worden ist, mit Bewegung, mit viel Bewegung. Und ich bin jetzt 85 Jahre, habe keinen hohen Blutdruck, habe keine hohen Blutfettwerte. Und fühle mich immer noch fit und fühle mich viel jünger, als ich tatsächlich bin.
Da sieht man auch, dass es sich wirklich lohnt, also diese 4 Wochen Einsatz, um etwas Neues irgendwie zu etablieren, was dann tatsächlich, wie bei Ihnen, Herr Weyrich, ein Leben lang hält.
Ja, ja, so ist es.
Dankeschön, das ist ja wirklich ein wunderbares Bild, die Treppe, die man langsam gehen soll, Frau Scharnhorst, oder? Also dieses.
Ja, das braucht tatsächlich auch viel Zeit. Also es gibt sehr seltene Anlässe, wo wir das schaffen, auch Dinge aus dem Fenster zu werfen, wenn jetzt wirklich plötzlich sich was verändert. Also eine Frau wird schwanger und beschließt sofort, nein, Rauchen passt jetzt nicht, wenn ich schwanger bin. Das geht einfach nicht mit einem ungeborenen Kind, passt nicht zusammen. Dann hat man jetzt nicht mehr die Zeit, vorsichtig die Treppe runterzugehen und vielleicht eine Zigarette nach der anderen sich abzugewöhnen, sondern dann hört man am besten sofort auf. Mhm. Aber andererseits brauchen Veränderungen häufig eben auch Zeit. Ne? Das ist selten, dass wir das so radikal und schnell schaffen. Unser Gehirn braucht im Allgemeinen so 6 Wochen, bis wir neue Routinen wirklich so eingebaut haben, dass wir nicht mehr großartig drüber nachdenken müssen. Deswegen ist das auch toll, zum Beispiel in einer Reha diese Zeit zu haben, dass man wirklich es lange ausprobieren kann, auch sieht natürlich schon erste Erfolgserlebnisse so in diesen 4 Wochen Reha, wird der Herr schon viel gemerkt haben, nicht, dass er Gewicht abgenommen hat, dass er nicht mehr schnaufen musste, wenn er Treppen hochgeht, dass er beweglicher wird. Das sind natürlich auch Erfolgserlebnisse, die dann enorm motivieren, dran zu bleiben, wenn man sieht, was das Ganze auch bringt.
Herr Baldrich, wenn Sie noch bei uns sind, danke ich Ihnen ganz herzlich für Ihren Anruf und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.
Danke, gleichfalls.
Machen Sie es gut. Also die positiven Erfolgserlebnisse. Also das heißt, ich soll mich auch festklammern an so einem kleinen Zwischenergebnis, ja, und nicht denken, naja gut, jetzt komme ich die Treppe zwar ohne Schnaufen rauf, aber da muss ich dann schon wieder absetzen, oder?
Ja, das ist tatsächlich ein Fehler, den viele machen. Die warten ganz lange ab, bis sich meinetwegen 20 Kilo Übergewicht angesammelt haben und meinen dann, jetzt muss es aber ganz, ganz schnell gehen und nehmen dann die kleinen Zwischenerfolge gar nicht mehr wahr. Also das habe ich tatsächlich auch gerne mit Patienten gemacht, dann das wirklich mal ausprobieren, gefragt, wie hoch sind Sie Treppen gekommen, ohne ins Schnaufen zu kommen vorher, und jetzt lassen Sie uns mal probieren, wie weit Sie jetzt kommen. Und siehe da, dann ist man plötzlich 1-2 Stockwerke weitergekommen und hat das noch gar nicht richtig realisiert. Also das ist auch ganz wichtig, nicht nur so das große Ziel im Auge zu behalten, sondern auch die kleinen Zwischenschritte. Sonst ist ganz schnell wieder dieser Frust da, ach, ne, ich schaffe es ja eh nicht, und das Wunschgewicht oder das Wunschverhalten ist noch in so weiter Entfernung. Und dann realisiert man gar nicht, was man alles schon an Weg geschafft hat. Also gelegentlich auch mal einen Blick zurück, von wo bin ich eigentlich gestartet und wo bin ich jetzt, auch wenn das Ziel vielleicht noch in weiter Ferne ist, aber der Anfangspunkt ist vielleicht auch schon in die Ferne gerückt.
Das ist ein wahrer Punkt, den man sich immer wieder, glaube ich, sagen muss. Auf dem Weg sein. Also da ist wieder das Treppenbildfeld auch ganz schön. 0800 2254 2254. Unsere Telefonnummer hat gewählt Angelo de la Rosa. Schönen guten Tag, Herr La Rosa.
Ja, guten Tag. Was mich interessieren würde, ist dieser Aspekt der Schweinehund, wo man sich selber dann Ausrede gibt. Und man sagt, ach nee, das Wetter ist doch nicht schön, und spazieren zu gehen, ach, ich kann sowieso nichts ändern, weil die anderen sich nicht ändern wollen. Was mache ich da? Was ist das, was mich dann wieder zurückbringt, zu dieser Gewohnheit, zu dieser so bleiben, wie es ist.
Also Ausreden nicht zulassen. Welchen Mechanismus empfehlen Sie, Frau Scharnhorst?
Auch das würde ich tatsächlich vorher planen. Im Geschäftsleben läuft das unter dem Stichwort Einwandbehandlung. Also im Kundendienst, nicht, wenn sich Kunden beschweren, dann machen sich da die Mitarbeiter auch vorher Gedanken, was könnten denn die Kunden alles an Einwänden vorbringen, an Beschwerden vorbringen und machen sich dann eine Liste, was sage ich dann. Genauso können wir das mit uns selber auch machen, dass wir sozusagen die Einwandbehandlung des inneren Schweinehunds schon mal uns vorab überlegen, nicht, was könnte mich denn alles abhalten. Was könnte mir alles noch einfallen, damit ich es nicht tue? Und dann vorher überlegen, was mache ich dann? Wenn es regnet, dann ziehe ich entweder Regenzeug an, was ich dann auch vorher angeschafft haben muss. Ne? Sonst habe ich die nächste Ausrede. Also ich habe ja gar kein Regenzeug. Mhm. Oder aber ich habe Alternativen, dass ich sage, nein, das ist wirklich an dermaßen schlechtes Wetter. Was kann ich vielleicht drin machen? Dann gehe ich vielleicht stattdessen schwimmen oder ich habe vielleicht drinnen eine Möglichkeit mit dem Heimtrainer oder sie tanzen vielleicht mit ihrer Frau. Das geht auch drinnen, wenn sie eine haben. Also, dass man sich Alternativen überlegt, wenn es jetzt wirklich, wirklich nicht gut wäre, was kann ich dann tun? Das würde ich tatsächlich schriftlich machen. Vorher überlegen, nicht, was könnte mir alles einfallen, was könnte mich abhalten und dann sofort einen Plan in der Tasche zu haben, was mache ich dann? Diesen Plan kann man sich tatsächlich auch aufhängen, irgendwo an den Kühlschrank oder an die Haustür, wenn es um Sport geht, irgendwo, wo sie das dann auch sehen, dann ertappt man sich selber so ein bisschen. Ups, das habe ich ja schon gewusst, dass mir das wahrscheinlich im Wege stehen könnte. Mhm. Aber ich habe gleich meinen Notfallplan und dann greife ich auf den zurück.
Herr LaRue, ist das ein Weg für Sie?
Ist das ein super Weg? Ja, dann hole ich gleich einen Zettel.
Darf ich Sie fragen, was haben Sie denn vor, Herr LaRosa? Machen Sie es gleich in der Öffentlichkeit, dann werden Ihre ganzen Bekannten Sie daran erinnern, was Sie sich vorgenommen haben. Haben Sie ein besonderes Vorhaben?
Ja, nächste Woche geht's los wieder mit der Arbeit. Und da muss ich mir ein paar Ausrede oder Gründe suchen, um Leute vielleicht häufiger ein bisschen zu widersprechen.
Eine Gewohnheit, also sich, das ist vielleicht genau auch Ihr Gebiet, oder, Frau Scharnhorst? Also wenn man sich ein bisschen vielleicht einen breiteren Rücken angewöhnen möchte auf der Arbeitsstelle. Also wie kann ich da den Mut fassen?
Ja, also auch da müsste man überlegen einmal, was will ich erreichen und was hält mich bislang davon ab? Also manchmal sind das ja auch wichtige Gründe. Also sich jetzt nicht irgendwie bei jeder Gelegenheit mit dem Chef und dem Team anzulegen, ist ja durchaus sinnvoll. Trotzdem muss man irgendwie auch gelegentlich mal den Mut fassen, dann doch seine Meinung zu sagen, wenn man sagt, das ist für mich selber wichtig oder aber vielleicht auch fürs Team und für die Arbeit. Es ist ja auch nicht gut, wenn immer alle schweigen und nur abnicken, was der Chef sagt und dann vielleicht sehenden Augen irgendwie Probleme entstehen, die man hätte vermeiden können, wenn man rechtzeitig den Mund aufgemacht hätte. Also da würde ich schon gut drüber nachdenken, gerade bei der Arbeit, sage ich mal, ist ja auch ein gewisses Risiko mit verbunden, nicht? Wenn man sich da zu sehr umstellt, dass man aneckt beim Team oder beim Vorgesetzten. Das ist häufig nicht so schlimm, auch mal anzuecken, aber manchmal wird es eben so unangenehm, dass einen das Team dann irgendwie ausgrenzt oder dass man doch ernsthaften Ärger mit dem Chef bekommt. Das würde ich vorher gut durchdenken, tatsächlich, was genau möchte ich da tun und warum möchte ich das tun.
Herr LaRosa, also
ist nicht das schon mal eine Ausrede?
Nein, das Ausrede ist manchmal auch gut. Also manchmal müssen wir ja auch wirklich Abwägungen treffen, um Schaden abzuwenden. Nicht? Auch nicht Sport im Übermaß ist auch nicht gesund. Nicht? Ja. Das ist dann keine Ausrede zu sagen, okay, ich laufe jetzt keine 20 Kilometer oder 40 Kilometer, sondern das wäre vielleicht wirklich eine Überlastung, wenn ich mir das vornehme und feststelle, das tut mir gar nicht gut. Ich mache mir dabei die Gelenke kaputt oder bin völlig erschöpft. Ja. Also da muss man schon den richtigen Schritt finden und das richtige Maß finden. Und dann allerdings, wenn man das einmal hat und sagt, das ist mein Weg, das ist mein Ziel, dann sollte es keine Ausreden mehr geben.
Okay. Herr LaRosa, Sie nutzen einfach das Wochenende jetzt noch, Ihr Projekt gut vorzubereiten. Ich wünsche Ihnen viel Glück dabei und gutes Gelingen.
Danke.
Schönes Wochenende wünsche ich Ihnen.
Auch so. Tschüss. Ciao.
Und ich begrüße am Telefon Sabine Herschel-Rothe. Schönen guten Tag, Frau Herschel-Rothe.
Ja, guten Morgen. ja, also ich habe durch meinen Mann eigentlich so ein bisschen das Mentaltraining entdeckt. Mhm. Der ist Extremläufer, so alles, was so über 250 Kilometer sind.
Ui, wow.
Und er kann das ja sozusagen nicht trainieren, mal eben mal so 240 Kilometer im Training zu laufen. Und er hat sich da ein ganz gutes Mentaltraining zugelegt. Und da habe ich mir ein bisschen was abgeguckt.
Was ist denn das zum Beispiel? Was machen Sie da? Sagen Sie mal so zwei Schritte.
Also er macht zum Beispiel, er stellt sich die Strecke vor, den Lauf vor, den er vielleicht auch schon mal gelaufen ist, die Gerüche, die Landschaft, die Eindrücke, und macht sich praktisch so Zwischenziele, also in diesen 200 Kilometern und läuft praktisch von Ziel zu Ziel, von Kleinziel zu Kleinziel, sodass er dieses große Ziel, dieser Berg, den er vor sich hat, praktisch nicht auf einmal bewältigen muss und immer nur solche Teilziele.
Ja.
Und das habe ich mir so ein bisschen zunutze gemacht, weil ich habe so starke Migräne, Kopfschmerzen, eigentlich schon seit ich denken kann. Und ich habe das durch das Mentaltraining auch ganz gut geschafft, mich da runterzuholen, weil ich mich da schnell reinsteigere in dieses negative Gefühl, so, oh Gott, jetzt kommt die Migräne, jetzt kommt der Stress und ich kann mich da relativ schnell im Moment auch wieder rausholen. Das hat aber auch eine ganze Weile gedauert, bis ich das gelernt habe.
Ja, das heißt ja auch Training, ne? Mentaltraining. Das heißt, also das ist ja tatsächlich dann etwas, was man eben auch dauerhaft anwenden muss. Frau Scharnos, wie würden Sie Mentaltraining einordnen?
Das ist eine tolle Sache, so wie wir es jetzt auch gerade gehört haben, denn da haben wir jetzt gleich zwei Techniken gehört. Das eine ist diese Lami-Taktik, also dieses in kleine Schrittchen aufzuteilen, ist eine wunderbare Variante. Das kann man immer und überall anwenden, gerade wenn man große Projekte hat. Also wenn einem der Hausputz bevorsteht und man sich immer drückt, dann könnte man sich überlegen, okay, ich mache das jetzt einfach so, ich putze jeden Tag in jedem Raum nur 5 Minuten. Und wenn ich das tue, habe ich nach und nach irgendwann doch auch alle Ecken mal erwischt und habe aber kleine machbare Schritte dabei. Oder wenn Sie ein großes Projekt vorhaben, das eben in kleinere Aufgaben zu teilen, die man dann nach und nach abarbeitet und sich dafür vielleicht auch zeitlich immer ein Ziel setzt, dann hat man nämlich immer kleine Erfolgserlebnisse. Die zweite Technik, die wir gehört haben, ist diese Vision sich zu bilden. Nicht? Also wirklich sich auszumalen, ganz lebendig, wo will ich hin, wie wird das sein, wenn ich da bin? Also sich das wirklich auch ganz lebendig vorzustellen mit allen Sinnen, wie wir das gehört haben. Also auch, wie wird es da riechen? Was werde ich sehen? Was werde ich hören? Zum Beispiel nach so einem Lauf dann auch die begeisterten Menschen am Straßenrand sich vorzustellen, wie die applaudieren, wenn man dann ins Ziel kommt. Das hilft uns enorm, wenn wir eine ganz genaue Vorstellung davon haben, wie das dann sein wird und nicht dieses, ja, ich will mehr laufen, ich will mehr abnehmen. Da steckt diese Zielvorstellung noch nicht drin. Wie soll es denn dann sein? Warum will ich das machen? Also diese Vision sich zu bilden und ganz lebendig auszumalen ist eine tolle Idee. Das auch mehrfach zu machen. Und dann hat man nämlich wie so ein Leuchtfeuer, ein innerliches, wo man weiß, da will ich hin und ich weiß auch, warum ich dahin will.
Also ein wunderbarer Tipp, den Sie hier eingebracht haben, Frau Herschel-Rothe. Und wenn der auch noch hilft, irgendwie so eine schwere Krankheit wie die Migräne irgendwie in den Griff zu kriegen, ist das ja umso schöner. Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.
Danke Ihnen auch. Tschüss.
Unter der 0800-2254-2254 können Sie uns von Ihren Erfahrungen erzählen oder Ihre Fragen stellen an Julia Scharnhorst. Sie ist Gesundheitspsychologin und Psychotherapeutin. Sie berät Unternehmen in Stressbewältigung und psychischer Gesundheit. Da spielt das also auch eine Rolle. Und sie ist im Berufsverband Deutsche Psychologinnen und Psychologen organisiert und leitet dort die Arbeitsgruppe Klima und Psychologie. Frau Scharnhorst, unser Thema hier, der innere Schweinehund, die Gewohnheiten und so weiter überwinden, ist das übertragbar auf so eine gesellschaftliche Herausforderung wie Klimawandel?
Ja, da ist tatsächlich viel parallel, denn es geht ja auch beim Thema Klimawandel darum, dass wir alle unser Verhalten ein bisschen umwelt- und klimafreundlicher gestalten. Sie hatten schon so Beispiele angeführt, weniger Autofahren, Müll trennen, sparsam umgehen mit Strom und Heizung. Das wird uns jetzt gerade nochmal etwas leichter gemacht, einfach weil das dadurch so teuer wird. Das stärkt natürlich die Motivation auch zum Sparen, wenn wir wissen, das wird alles gerade furchtbar teuer. Und das hat dann tatsächlich noch einen positiven Nebeneffekt für uns selber. Also einmal natürlich fürs Klima an sich, dass wir alle unseren kleinen Beitrag leisten. Aber wir beobachten auch, dass viele Leute sich wirklich große Sorgen machen um das, was sich da tut. Jetzt auch in Deutschland haben wir ja allein in diesem Sommer schon viele klimabedingte Veränderungen, Hitze, Dürre, Überflutungen, alle solche Dinge. Und viele fühlen sich da sehr hilflos und sagen, was soll ich denn da machen, nicht als einzelner Mensch. Aber das ist dann ganz gut zu sehen, wo kann ich mich denn vielleicht auch im Kleinen umstellen und so ein bisschen was beitragen. Und in dem Moment, wo wir nämlich wissen, ja, ich bin aktiv, ich mache etwas, vielleicht nicht nur allein, sondern auch mit anderen, mit der Nachbarschaft, in Vereinen zusammen, da überwinden wir diese Hilflosigkeit und kommen ins Tun. Und das tut uns tatsächlich psychisch ganz gut, dass wir nicht in so resignative Phasen abrutschen und denken, ach Mensch, bringt doch alles nichts, ne? Die anderen machen alles kaputt und ich muss darunter leiden. Das hilft uns auch in doppelter Hinsicht auf die Art und
Weise. Das Auto stehen lassen ist ja eigentlich auch ein ganz gutes Beispiel, weil da muss ich ja raus aus meiner, man nennt es ja jetzt immer wieder Komfortzone, oder? Also so, ich muss tatsächlich etwas auf mich nehmen, wie jetzt beim Rauchen aufhören auch beispielsweise, etwas, was mir erstmal schwer fällt, Auto stehen lassen, laufen oder ich muss immer eine eigene Tasche zum Einkaufen mitschleppen. Früher gab es überall automatisch Plastiktüten, da kam man irgendwie gar nicht auf die Idee. Also man kann sich auch so ein bisschen helfen, aus der Komfortzone rauszukommen. Gibt es da Hilfe raus?
Die Beispiele, die Sie jetzt beschrieben haben, beruhen tatsächlich teilweise auf äußerem Druck. Also wir haben natürlich alle vorher schon gewusst, dass Plastiktüten nicht gut sind. Aber seit das jetzt gesetzlich vorgeschrieben ist, dass wir die nicht mehr bekommen, da behelfen wir uns auf einmal anders. Und dann verhalten sich auch die Supermärkte anders. Plötzlich stellen die uns Netze zur Verfügung, anstatt dieser kleinen Plastiktütchen, die wir da immer hatten fürs Gemüse. Manchmal braucht es tatsächlich auch diesen äußeren Anschubs, um aus seiner Komfortzone rauszukommen. Das können dann gesetzliche Veränderungen sein oder eben dieser Sparzwang, unter dem wir jetzt alle stehen, durch diese Energiekosten, die da auf uns zukommen. Das ist auch ein äußerer Druck. Der ist natürlich erstmal extrem unangenehm, gerade für Menschen, die nicht viel Geld haben. Trotzdem wird es fürs Klima höchstwahrscheinlich was bringen. Wir sehen jetzt schon, dass die Leute Gas einsparen und damit natürlich auch was fürs Klima tun und für den eigenen Geldbeutel.
Also schlechte Routinen, schlechte Gewohnheiten hinter sich lassen. Unser Thema heute. Am Telefon begrüße ich jetzt Sascha Omidi. Schönen guten Tag, Herr Omidi.
Ja, guten Tag, guten Morgen.
Guten Tag.
Ich wollte in die Sendung noch ein Thema einbringen, was mir wichtig ist oder wo ich so finde, dass es noch nicht angesprochen wurde. Ich finde irgendwie, die Sucht ist ja irgendwie so eine Art Verwandte der schlechten Gewohnheit, und ich finde manchmal, dass die Übergänge da fließend sind. Ja? Also ich finde zum Beispiel, es wurde heute schon öfters über das Rauchen gesprochen, und ich finde eigentlich, dass es keine schlechte Angewohnheit ist oder so, sondern eine richtige Sucht, zumindest für manche Leute. Also manche Leute tun sich sehr, sehr schwer, davon wegzukommen. Und ich finde, ein anderes Beispiel ist Zucker. Ja? Also ich finde auch, dass Zuckerkonsum für manche Leute und auch für mich selber zum Teil richtig suchtartige Züge annehmen kann. Und ich finde, da ist immer die Frage, also zum Beispiel, so, mir fällt es zum Beispiel sehr schwer, kleinschrittig vom Zucker wegzukommen. Also zu sagen, ja, ich esse jetzt ein bisschen weniger Zucker oder so, dann komme ich immer wieder irgendwie da so, ich sage jetzt einfach mal drauf. Ja, und da habe ich mich schon gefragt, ob nicht eigentlich so ein radikaler Abbruch dann irgendwie der bessere ist. Ja, so. Und das wollte ich einfach in die Sendung einbringen und wollte einfach mal hören, was Sie dazu denken oder was die
Frau Scharnhorst, ja. Frau Scharnhorst, das finde ich, das ist ja ein wichtiger Punkt. Also wo geht eine Gewohnheit in eine Sucht über? Das kann man ja direkt, also da gibt es ja sicherlich Abgrenzung. Wie würden Sie sagen, Frau Scharnhorst?
Ist damit ja, natürlich gibt es Abgrenzung. Es gibt Stoffe, die wirklich körperlich abhängig machen. Also das ist jetzt nicht mehr, ich will das, ich entscheide mich frei, ob ich jetzt die Zigarette rauche oder das Bier noch trinke oder gar härtere Drogen, ob ich jetzt diese Heroinspritze setze. Das ist ja irgendwann so ein Suchtdruck. Das ist furchtbar schwierig, dem zu entgehen. Da gibt es im Prinzip dann zwei Möglichkeiten. Das haben wir jetzt eben auch schon gehört. So beim Nichtrauchen kennen wir das. Es gibt da die Schlusspunktmethode, wo man sagt, ab diesem Datum ist vorbei, Schluss aus. Da ist es noch relativ einfach, das zu machen, weil man eben nicht rauchen muss. Beim Thema Ernährung ist es viel schwieriger, weil wir ja immer essen müssen. Rauchen muss niemand, essen müssen wir immer. Und da müssen wir jetzt eben entscheiden, wie esse ich. Deswegen ist es da manchmal leichter, tatsächlich dann eher diese schrittweise Entwöhnung anzugehen, dass man sich zum Beispiel Zuckermengen einteilt. Sagt, es gibt jetzt nicht mehr die Tafel Schokolade, sondern vielleicht jeden Tag nur noch einen Riegel, dass man so nach und nach versucht, davon wegzukommen, weil Zucker ja auch in unendlich vielen Lebensmitteln enthalten ist. Nicht? Das ist ganz schwierig, schlagartig auf Zucker zu verzichten, denn dann müssen Sie plötzlich sich einen anderen Joghurt suchen und solche Dinge, wo überall Zucker sich versteckt. Das ist gar nicht so einfach, dem dann komplett zu entgehen, selbst wenn man das wollte. Aber es ist da auch da eine Frage der Motivation. Manche Leute brauchen einfach lange, wir kennen das auch beim Rauchen, dass viele Leute wirklich 8, 9 Anläufe brauchen und immer wieder zurückfallen, bis sie es schaffen. Mein eindrücklichstes Beispiel war mal ein Mann, der wirklich jahrelang, jahrzehntelang heroinabhängig war. Das ist erstaunlich, dass der das so lange überhaupt überlebt hat. Und der hat dann mit Mitte 40 beschlossen, jetzt ist vorbei. Der hatte zig Anläufe schon hinter sich, aber irgendwann hat es halt im Kopf Klick gemacht, dass der gesagt hat, ich möchte aber noch leben und ich möchte jetzt nicht irgendwann hier mit der nächsten Überdosis dann dieses Leben verlassen. Und er hat es dann wirklich ganz alleine, ohne Klinik, ohne Therapeut geschafft, aufgrund dieser ganz starken Motivation zu sagen, ich widerstehe diesem Suchtdruck. Und das ist nicht einfach. Also bei so schwerwiegenden Abhängigkeiten ist das wirklich körperlich extrem belastend und ganz, ganz schwer. Und trotzdem geht auch das.
Herr Omidi, Sie hatten ja vor allem also jetzt in Sachen Zucker, also der jetzt für Sie, wie ich daraus höre, jetzt nicht direkt gefährlich ist, aber Sie haben das Gefühl, so ein bisschen eine Sucht eben schon ist. Also so Stück für Stück, würden Sie sagen, ist für Sie eigentlich keine Methode davon abzulassen, weil dann ist immer weiter Zucker da und der Heißhunger drauf wird immer am Leben gehalten. Habe ich Sie da richtig verstanden?
Na, ich finde halt, dass es, also ich habe immer das Gefühl, gerade dieses Thema Sucht oder auch das Thema Gewohnheit ist immer so eine Frage auch, wie soll ich sagen, der soziokulturellen Bewertung. Ne? Also ich meine, wir hatten ja irgendwie lange Zeiten, wo jetzt zum Beispiel sowas wie Kokain oder Heroin eher so als Medikamente galten und irgendwie gar nicht so richtig als Sucht oder so. Und ich habe den Eindruck, dass es sich zum Beispiel gerade in Bezug auf das Thema Zucker so ein bisschen ändert. Ja? Zucker ist sowas. Es ist irgendwie überall drin, also es ist auch irgendwie ein Konservierungsmittel und es ist sehr, sehr schwer, sich irgendwie daraus zu lösen. Das hat Frau Scharnhorst ja auch schon gesagt, weil es einfach irgendwie so omnipräsent ist. Und ich merke halt irgendwie, dass ich immer dann die besten Ergebnisse erziele, mich davon zu lösen, wenn ich eben sehr stark darauf achte, wo ist das überall drin und wo kann ich es überall weglassen. Ne? Also dann ist der Entwöhnungseffekt einfach irgendwie stärker. Aber es ist trotzdem immer wieder so, dass ich da irgendwie so immer wieder so reinfalle. Ja? Also da gibt es auch eine starke Querverbindung zum Thema Stress. Aber ich finde es halt spannend, ja, dass das so
Da
immer auch eine Frage ist der kulturellen Bewertung so und dann auch und damit wieder verbunden dann auch der Frage, wie man zum Beispiel Hilfe kriegt irgendwie bei den Themen. Ja.
Ja. Eine wichtige Frage, Frau Scharnhorst. Also auch dieser Punkt irgendwie, wenn diese schlechte Gewohnheit oder eben die bis zur Sucht gehend mit beispielsweise Stress zu tun hat, wo Hilfe herbekommen? Können Sie dazu was sagen?
Da bieten eigentlich fast alle Krankenkassen etwas an. Also das ist schon ganz hilfreich. Viele, viele Krankenkassen haben tolle Programme, auch für beide Aspekte, also das Thema Stressbewältigung, aber auch zum Beispiel Ernährung. Da gibt es Kurse, da gibt es Beratungsmöglichkeiten. Viele Krankenkassen bieten inzwischen auch schon Online-Coachings an. Das bietet sich an für alle Menschen, die Schichtdienst sind, zum Beispiel unregelmäßige Arbeitszeiten haben, jetzt jetzt keine festen Kurszeiten wahrnehmen können. Und da gibt es sehr, sehr tolle Angebote inzwischen, die man wahrnehmen kann, die dann auch finanziert werden. Das macht schon Sinn, sich da einem Programm anzuschließen und das nicht ganz allein zu versuchen, wenn man feststellt, dass das alleine eben nicht gelingt.
Herr Umidi, also sich wieder Zeit dafür nehmen, es wirklich ernst nehmen, was man da vorhat. Ja. Dankeschön, dass Sie auch den bisschen etwas stärkeren Aspekt noch hier eingebracht haben. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.
Ja, auch so, dankeschön. Ciao.
Ciao. Und ich begrüße am Telefon jetzt Siegfried Huhn. Ich glaube, bei Ihnen geht es auch ums Rauchen, Herr Huhn. Das haben wir ja jetzt immer wieder angesprochen.
Genau.
Haben Sie es sich abgewöhnt?
Ja, aber vor 40 Jahren. Also es ist so, ich würde gerne ein bisschen widersprechen ihrer Studiogästin, sagt man, glaube ich, jetzt. Also es ist so, ich finde schon, rauchen muss man irgendwann einfach aufhören. Aber das Bild von den Treppenstufen, das finde ich sehr gelungen. Und ich möchte schon auch sagen, bevor man endgültig aufhört, geht man verschiedene Stufen. Und ich finde es wichtig, das positiv zu sehen und auch den Menschen darin zu bewerten. Am Ende steht dann, ich höre jetzt auf. Ja, diese Salamitaktik, die schon mal angesprochen wurde, jetzt ist der Begriff bei mir negativ besetzt, aber es ist ja ähnlich, ja, Schritt für Schritt eine Veränderung herbeizuführen. Und ich finde es wichtig, gerade auch Sucht, das war jetzt Thema, ich bin Suchttherapeut, diese Ermutigung, der Mensch setzt sich jetzt mental damit auseinander und den ersten Schritt, der erste Schritt ist ja von dem, ich muss aufhören zu rauchen, hin zu, ich möchte gerne aufhören zu rauchen. Ich muss nicht aufhören, weil es ungesund ist, sondern ich will aufhören, weil ich mir Gutes tun will. Und das sind die Stufen, die ich sehe.
Also dieses positive Besetzen.
Ja, es gibt noch einen anderen Aspekt, den ich gerne noch kurz einbringen möchte. Sie sprechen ja auch von der Komfortzone, die brauchen wir ja auch, sonst können wir gar nicht überleben. Mhm. Und eine Veränderung ist eigentlich im nächsten Schritt Übergang in eine Mutzone. Und das ist, glaube ich, etwas, was unterschätzt wird. Es braucht ungeheuer viel Mut, bestimmte Gewohnheiten bleiben zu lassen. Ja, und da denke ich nicht an diese schwierigen Sachen wie Sucht aufzugeben, sondern wirklich auch einfache Sachen. Ja, ich besuche meine Freunde öfter oder solche Dinge. Ja. Ja. Aber es ist Mut, der erforderlich ist.
Herr Huhn, Sie
das
haben,
war das, was ich einbringen wollte.
Und Sie haben sehr schöne Bilder dafür gefunden. Ich danke Ihnen ganz herzlich.
Ja, auf Wiederhören.
Auf Wiederhören. Mut, Frau Scharnas, also Mutzone und Dinge positiv besetzen. Zwei gute Tipps, oder?
Ja, ich finde das toll, auch mit diesem positiv besetzen, weil häufig fällt uns das so schwer, weil wir das Gefühl haben, wir müssen verzichten. Ich darf jetzt dies und das nicht mehr oder ich muss das. Aber sich auch mal wirklich vor Augen zu führen, was habe ich denn davon? Was bringt mir das, ne? Da sind wir wieder beim Thema, warum will ich das Ganze tun? Also wirklich auch positiv zu überlegen, was habe ich davon? Und trotzdem, wie gesagt, gibt es noch diese eine Methode, ich höre sofort auf, aber dieses schrittweise ist für viele Leute doch leichter, wenn wir beim Thema Rauchen bleiben, zu sagen, ich höre jetzt nicht sofort und komplett auf. Manchen Leuten fällt es tatsächlich leichter, so Schritt für Schritt zu sagen, okay, ich rauche jetzt keine 20 Zigaretten mehr, sondern erstmal 19 und in der nächsten Woche nur noch 18. Man kommt dann so auf Veränderungen, die man kaum merkt und wo der innere Schweinehund dann gar nicht erst aufwacht. Also es wird auch empfohlen, tatsächlich so kleine Veränderungen, dass man die kaum merkt. Also vielleicht jetzt nicht unbedingt gleich dreimal die Woche zu einer kompletten Sportstunde zu gehen, sondern sich zu sagen, ich mache jeden Tag 3 Sportübungen. So, dann hat man aber schon mal angefangen. Wenn man sich das angewöhnt hat, wirklich jeden Tag 3 Sportübungen zu machen, dann kommt man vielleicht drauf und sagt, okay, dann kann ich jetzt auch noch 2 mehr dazu nehmen. Und dann hat man plötzlich doch so über die Woche verteilt ein Sportprogramm, was ungefähr dem entspricht, was man sich mal vorgenommen hat, was man auf Anhieb aber nicht geschafft hätte. Also ich finde es immer ganz wichtig, man muss für sich auch schon abschätzen, was ist für mich realistisch, was kann ich wirklich umsetzen, was kann ich schaffen. Man hat ja auch so seine Erfahrungen mit sich selber irgendwann, nicht, was man ganz gut hinkriegt und wo man sich vielleicht überfordert. Da muss man ein bisschen ausprobieren, aber ich bin großer Fan von der Taktik der kleinen Schritte, weil man dann erstmal auf dem Weg ist. Und wenn man auf dem Weg ist, kommt man eben Stück für Stück seinem Ziel näher, auch wenn das vielleicht ein bisschen länger dauert.
Und wie Sie sagen, man weckt den inneren Schweinehund gar nicht erst. Das sagt ihr, Julia Scharnhorst, Gesundheitspsychologin und Psychotherapeutin. Eine Hörerin hat uns geschrieben, die gerne anonym bleiben möchte und die eine Frage in Bezug auf das Thema Gewohnheitstier, innerer Schweinehund hat, die in die andere Richtung führt. Wie sich selber stoppen, fragt sie. Ich setze Ideen sofort um, ziehe Pläne immer strikt durch und schade mir öfter damit. Zum Beispiel, wenn die Idee nicht die beste war und ich mich hätte ausruhen müssen. Woher bekomme ich einen inneren Schweinehund, fragt sie Frau Scharnhorst.
Da würde ich tatsächlich erstmal so ein bisschen in mich gehen anstelle der Dame und fragen, woher kommt eigentlich dieser Druck? Warum tue ich das? Wem möchte ich etwas beweisen? Vielleicht möchte sie sich selber etwas beweisen oder auch anderen etwas beweisen, vielleicht irgendwelche unausgesprochenen Erwartungen erfüllen. Ich glaube nicht, dass es da die ganz einfache Technik gibt, sondern dass man sich da wirklich ein bisschen mit dem Hintergrund auseinandersetzen muss. Warum stürzt sie immer los? Was hat sie eigentlich davon? Vielleicht verfolgt sie da doch eine Agenda, eine unbewusste, mit der man sich dann erstmal auseinandersetzen muss. Dass sie ihre Ziele, ihre unbewussten Ziele vielleicht auch auf anderem Wege erreicht. Mhm. Oder sich auch sagt, ich muss nicht immer alle Erwartungen erfüllen, die vielleicht die Umwelt, die Gesellschaft an mich stellt oder die ich auch an mich selber stelle. Das ist ein gewisser Denkprozess, wo man sich auch durchaus Beratung zu holen kann, wenn man sich wirklich selber schadet mit solchen Verhaltensweisen. Mhm.
Unser Hörer Peter Dolaub hat uns geschrieben und er schreibt, ich stelle mir diesen inneren Punkt, der nicht recht will, gerne als unerzogenes Haustier vor. Man muss ihn einfach noch erziehen, denn er hat bisher noch keine Erziehung genossen, ist durch Nichtachtung oder falsche Behandlung verwöhnt. Wichtig ist zu akzeptieren, dass der innere, in Klammern vielleicht Schweinehund, nicht der Feind ist, den man loswerden muss, sondern dass er ein Teil von einem selbst ist, der halt noch gerne rumjammert und naturgemäß faul ist. Man muss mit ihm arbeiten und irgendwann ist er dann ein stolzer Hund.
Das ist ein sehr süßes Bild, finde ich. Also auch nicht zu streng damit sich zu sein, das passt vielleicht auch zu der Hörerin vorher. Mhm. Nicht jetzt sich selber immer ein schlechtes Gewissen zu machen. Und wie gesagt, wir können nicht dafür. Wir sind als Menschen tatsächlich so angelegt. Wir sind selber auch Gewohnheitstiere. Wir lieben Routinen. Unser Gehirn arbeitet nun mal so. Also es macht überhaupt keinen Sinn, sich da jetzt selber auszuschimpfen dafür. Wir ticken so, da können wir nichts für.
Ja, genau. Eben tatsächlich sich da so auch zu akzeptieren. Und für mich hat er noch einen Spezialtipp, vielleicht will ja auch jemand anders noch Fremdsprachen lernen, macht es dann nicht. Herr Dulab schreibt, hinsichtlich der Fremdsprachenauffrischung, manchmal muss man auch auf die innere Stimme hören und gegebenenfalls auf den richtigen Zeitpunkt warten. Es schadet doch nie, noch Projekte in petto zu haben. Herr Dulab, Sie haben vollkommen recht damit. Annette Spormann hat uns geschrieben, zum Thema innerer Schweinehund habe ich beschlossen, dass es ihn für mich nicht gibt. Wenn du etwas verändern willst, hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du findest einen Weg oder es gibt einen Grund, hat sie in einer anderen Sendung gehört. Und das habe ich erprobt, indem ich ein Jahr lang immer an einem bestimmten Tag zum Sport gehen wollte. Der Termin stand fest im Kalender. Ich habe das auch notiert, wenn ich hingegangen bin, warum ich da hingegangen bin, was hat dazu geführt und wie hat es sich angefühlt. Auch ein interessantes Vorgehen, oder?
Ja. Also sich da auch, wie gesagt, ein bisschen Mühe mitgeben, das hören wir hier ja auch raus, da wirklich Buch zu führen, nicht? Mhm. Und auch dieses, was habe ich davon, das hilft. Also das nicht auf die leichte Schulter nehmen, Verhaltensänderungen, die schüttelt man nicht aus dem Ärmel, wirklich nicht.
Ja, und man kann dann, hier steht, und man kann dann diesen Druck und hat dann nicht diesen Druck und hat auch kein schlechtes Gewissen, wenn man dem auch so nachgespürt hat und vielleicht festgestellt hat, dass es gar nicht so notwendig war, immer zum Sport zu gehen. Ingo Heidenfelder ist jetzt am Telefon. Schönen guten Tag, Herr Heidenfelder.
Guten Tag, hier ist der Ingo.
Hallo Ingo. Sie haben auch etwas beizusteuern zu dem Thema Gewohnheiten und vielleicht Ablegen.
Ja, zum Thema Fingernägel knabbern würde ich gerne was sagen. Das ist ja ein heißes Thema. Ich glaube, das ist auch relativ weit verbreitet. Und ich bin jetzt 45 und es hat knapp 40 Jahre gebraucht, bis ich eine Strategie für mich gefunden habe, die mich davon erlöst hat. Und das würde ich hier ganz gerne mal kundtun.
Bitte.
Und zwar, wenn man vielleicht mal ganz kurz einen Überblick gibt, Fingernägel knabbern, was ist das? Man führt die Finger mal zum Mund und knabbert das Weiße weg, das, was so immer das Schöne eines Fingernagels ausmacht. Und es geht natürlich auch noch ein Stückchen weiter. Man kann auch ein bisschen mehr wegmachen, bis es dann so ein bisschen wehtut. Und da findet natürlich über die Jahre auch eine Gewohnheit statt. Ne? Also irgendwann ist das dann vielleicht gar nicht mehr so unangenehm wie für einen normalen Menschen, sondern man sagt, es ist halt so und arrangiert sich damit. ist natürlich mega peinlich, ne? Man möchte nie seine Hände auf den Tisch legen, weder bei weder im Beruf noch bei Frauen oder so. Ist immer sehr, sehr unangenehm. Man tut dann die Finger immer so ein bisschen ineinander kräuseln oder unterm Tisch halten. Und das ist schon eine ganz schön hohe Last, die da einen begleitet über viele Jahre, weil man sich dem auch nicht gewachsen sieht, irgendwie entgegenzukommen. Und was mir jetzt letztlich geholfen hat, war einmal also eine strategische und eine Hardware-Lösung. Die strategische war die, dass ich gesagt habe, es macht keinen Unterschied, ob ich jetzt alle Fingernägel abknabber oder nur den kleinen Finger. Das heißt, ich habe gesagt, lass mal von jeder Hand 4 Finger in Ruhe und heb dir den kleinen, und heb dir den kleinen auf, den kannst du knabbern. Mhm. Und wenn der weg ist, ist er weg. Und dann musst du die anderen aber nicht anfassen, weil es macht ja keinen Unterschied, ob ich die auch noch weg ist.
Das und das heißt, haben sie dann auch gemacht, tatsächlich. Dann haben sie auch.
Das hat geklappt, genau. Mhm. Na, Moment, es findet ja wieder eine Regenerierung statt. Das heißt, die anderen 4 Finger kriegen wieder weißes Material und fühlen sich so an, wie sich ein Finger normalerweise anfühlen muss. Und man kommt aus dieser Gewohnheit, dass zu viel weg ist, wieder raus. Also man merkt, wie sich's anfühlt, wenn du zum ersten Mal wieder Fingernägel wegmachst. Okay. Dann fühlt sich das doof an. Und dieses Gefühl hat man als regelmäßiger Knabberer eigentlich schon verloren.
Ja.
Wenn ich jetzt 4 in Ruhe lasse, ist nur noch der Kleine da. Das heißt, ich knabber nur noch einen kleinen Finger rum und die anderen lasse ich in Ruhe und lasse die wachsen und gebe ihnen das Gefühl, wieder normal zu sein.
Und dann hatten Sie das noch hat eine Hardware-Lösung, haben Sie gesagt.
Na Moment, der Kleine, den muss man auch noch loswerden, aber das ist dann einfacher. Ja? Wenn die anderen 4 schon dastehen, der 5., den auch noch in Ruhe zu lassen, ging dann. Und die Hardware-Lösung war, ich habe überall Feilen rumliegen. Zu Hause, also hier am Schreibtisch habe ich 3, 4 Feilen am Arbeitsplatz, in allen Taschen, die ich mit rumschleppe, weil Fingernägel knabbern ist zum einen mal Nervosität. Also ich habe eine Stresssituation und ich knabber was, sei es ein Film oder eine unangenehme Situation. Mhm. Aber es ist auch ein Trigger. Also wenn irgendwo eine Unebenheit ist, eine ganz kleine am Finger, dann ist es sofort der Grund, oh, die muss ich wegmachen. Ja? Und dann macht man meistens mehr weg, als man soll. Deswegen ist das Vorlagern von Pfeilen unheimlich wichtig, weil ich spüre dann, ich habe was und ich kann
dann
die sofort
wegfangen. Dann können Sie pfeilen und dann ist es nicht mehr ganz so.
Dann nicht mehr ganz so, es ist ganz weg. Also ja, der Trigger ist dann weg. Ich kann den so wegfeilen, so wenig wie möglich, aber dass der Trigger weg ist. Weil der kann einen schon wirklich psychisch krank machen. Du kannst nicht mehr klar denken, wenn du die ganze Zeit eine kleine Kante hast am Fingernagel. Und den kriegt man weg. Dazu kommen dann noch Hautzangen.
Herr Heidenfelder.
Die kosten auch nicht viel. Ja. Die kann man auch, ja, ich meine, es ist diese, ich habe sowas noch nicht gelesen, im Internet gibt es viele Lösungen, aber
ich finde, dass Sie haben, und bei Ihnen hat es eben funktioniert. Also das ist toll zu hören. Das ist toll zu hören. Ich habe mir jetzt vor allem auch gemerkt, dass das mit dem Trigger, also Frau Scharnhorst, viele Dinge, die wir tun, haben ja eben diesen Trigger im Alltag. Also müssten wir den vielleicht auch ausstellen, um uns bestimmte Gewohnheiten abzugewöhnen, oder? So wie Heidenfelder das eben beschrieben hat mit der Feile, mit der Nagelfeile.
Ja, das ist super hilfreich, wenn man sich mal überlegt, mich gerade so bei unerwünschten Verhaltensweisen. Es gibt ja in zwei Richtungen. Ich möchte mir entweder ein Verhalten abgewöhnen oder ich möchte mir ein neues angewöhnen. Und wenn ich mir etwas abgewöhnen möchte, wie das Nägelknabbern, wie das Rauchen oder sowas, dann macht das viel Sinn zu überlegen, in welchen Situationen tue ich das eigentlich. Ne? Was ist so der Anstupser, der mich dahin bringt? Und sich dann zu überlegen, wie kann ich mit diesem Trigger, mit diesem Auslöser umgehen? Wie kann ich den vielleicht abstellen von vornherein? Und dazu muss man möglicherweise auch seinen Alltag ein bisschen umstellen, also diese Pfeilen irgendwo hinlegen. Oder der Raucher müsste sich vielleicht überlegen, okay, wenn ich immer bei der Tasse Kaffee das Bedürfnis nach einer Zigarette habe, wie kann ich denn das umbauen, dass ich eben nicht mehr diese Tasse Kaffee irgendwie habe, sondern vielleicht mache ich dann stattdessen einen Spaziergang, dass nicht der Kaffee in Verbindung mit Zigarette mich jetzt wieder in Versuchung führt.
Herr Heidenfelder, danke schön für diese ganz konkreten Tipps, die Sie gegeben haben, werden vielen Menschen helfen. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.
Ich könnte noch was zum Thema Auto sagen.
Beim nächsten Mal. Hier sind noch andere Hörer. Herr Heidenfelder, machen Sie es gut.
Gut, schönes Wochenende noch.
Ihnen auch. Tschüss. Zum Beispiel ist Bettina Rinderle am Telefon. Frau Rinderle.
Ja, guten Morgen. Muss ich jetzt das Radio ausschalten oder können Sie mich hören?
Im Moment können wir Sie hören, aber wenn Sie das Radio erreichen, schalten Sie es einfach schnell aus.
Ja, okay, das mache ich dann.
So, was haben Sie sich abgewöhnt oder müssen Sie sowas nicht?
Ich habe etwas abgewöhnt auf eine Weise, die auch schon ein bisschen angetippt wurde. Ich habe jetzt die Sendung nicht vollkommen verfolgt, aber teilweise. Es ging ums Rauchen. Ich war eine relativ starke Raucherin und fuhr zu, vor ungefähr 20 Jahren ist das schon her, fuhr als Teilnehmerin zu einem Hypnokongress nach München und habe mich schon aufgeregt, dass die Zugfahrt für mich unerträglich war, weil man da nicht rauchen konnte, die vielen Stunden. Und das hat mich sehr genervt und ich hatte schon so immanent ein bisschen den Wunsch aufzuhören, weil mich Verschiedenes am Rauchen genervt hat, aber nicht den Mut oder die Kraft gefunden. Und dann kam der Zufall mir zu Hilfe. Der Professor fragte, ob jemand dabei ist in der Zuhörerschaft, der das Rauchen abgewöhnen will. Er könnte das demonstrieren. Und da habe ich mich spontan gemeldet, bin auf die Bühne und wurde sehr freundlich empfangen. Ich musste nur zwei Dinge akzeptieren. Er fragte, ob er mich anfassen dürfte und also die Hand auf die Schulter legen, ein bisschen Körperkontakt haben und duzen dürfte. Und das haben wir dann bestätigt. Und dann sagte er, ja, ich soll meine Zigaretten und was ich dabei hatte auf die Bühne legen und mich würdevoll verabschieden und bedanken. Und das war das Stichwort, was alles so, ja. Ich sollte mich bedanken für die gute, schöne, subjektiv natürlich, wohltuende Zeit, in der ich geraucht habe. Ich habe auch einige Beispiele erzählt, die Zigarette am Morgen, die Zigarette nach dem Kaffee, die Zigarette beim Aufregen und so weiter. Und dann hat er das alles sehr liebevoll mir sozusagen nahegelegt, dass ich das alles nochmal Revue passieren lasse, wie schön diese Zeit war und hat mir jegliche Form von Vorwürfen, Schuldgefühlen, was bin ich für ein schwacher Mensch, was man sonst ja immer so wahrnimmt, ach, diese Raucher, die sind einfach schwach und blöd und können das nicht. Das ließ er alles gar nicht heraufkommen, sondern er akzeptierte oder gab mir das Gefühl, es war in Ordnung für mich, es war eine schöne Zeit, ich habe sie genossen und jetzt ist genug und ich darf Danke sagen und mich verabschieden und brauche kein schlechtes Gefühl dafür zu haben.
Toller Gedanke.
Es war ein toller Gedanke und er hat mir dann auch noch beim Abschied versichert, ich könnte ihn Tag und Nacht jederzeit anrufen, wenn ich das Gefühl habe, ich muss wieder eine Zigarette in die Hand nehmen. Und das war sozusagen nochmal eine gute Unterstützung, deswegen plädiere ich auch dafür, sich eventuell auch Hilfe zu suchen. Mhm. Bei mir war es der Zufall. Es gab mir das Gefühl, er glaubt an mich, dass ich das schaffe, aber wenn es denn so wäre, ist er da. Mhm. Ich habe nie angerufen und habe nie wieder eine angerührt.
Frau Rinderle, danke schön für diese großartige Geschichte. Die lassen wir jetzt mal.
Ist wirklich so passiert, ja.
Die lassen wir jetzt mal ein bisschen wirken, diesen Aspekt des Bedankens vielleicht bei der schlechten Gewohnheit oder bei der eben nicht unbedingt schlechten, sondern bei der Gewohnheit einfach. Frau Rinderle, danke schön.
Ja, okay, sehr gerne. Danke auch.
Im Deutschlandfunk Kultur sind wir im Gespräch über Gewohnheiten und die wir ablegen wollen, über Routinen, die wir hinter uns lassen wollen, über den inneren Schweinehund, den wir dabei überwinden müssen, über Hürden, die wir nehmen müssen und wie wir das machen. Es gibt Tipps, es gibt aber auch viele ganz interessante Gedanken dazu. Andreas Klarte aus Waren schreibt uns zum Beispiel, den inneren Schweinehund überwinden kann man auch auf eine bisher noch nicht behandelte Art und Weise, die sehr alt ist, als Gewohnheit in den 1960er Jahren weitestgehend abgeschafft wurde, nämlich der Freitag war früher immer ein Abstinenztag. Man verzichtete auf Fleischgerichte in Erinnerung an den Kreuzestod Jesu an einem Freitag. Zur Vorbereitung von großen Festen gab es Fastenzeiten, die Verzicht zur gemeinsam zu bewältigenden Sache machte. Muslime feiern den Ramadan und verzichten gemeinsam auf Essen und Trinken am Tag. Gemeinsam auf etwas zu verzichten wäre nach meiner Meinung, schreibt Andreas Klarte, auch eine große Hilfe, um den inneren Schweinehund zu überwinden. Also dieses Gemeinsame nochmal betont, Frau Scharnhorst, das hatten wir ja gesagt, aber ich finde das auch ganz interessant, den Gedanken, also dass es so gesellschaftliche Tage eigentlich, also wenn ich jetzt mal umschreibe, gesellschaftlich, es waren jetzt hier religiöse Gelegenheiten, aber auch gesellschaftlich einfach vielleicht gemeinsam auf etwas zu verzichten oder etwas sich vorzunehmen, wäre das eine Hilfe?
Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, der Mensch ist ein soziales Wesen. Das hilft uns enorm, wenn wir Dinge gemeinsam machen, in der Gruppe machen. Und natürlich war Religion lange Zeit sehr prägend auch in der Gesellschaft und hat viele, viele Rituale uns mitgegeben. Mhm. Dazu gehört dieser Fastenfreitag oder auch der arbeitsfreie Sonntag. Das werfen wir ja langsam über Bord. Aber natürlich ist das hilfreich in Sachen Stressbewältigung, wenn alle wissen, Sonntag ist frei oder diese Fastenzeiten. Nicht? Wie viel sind das? 7 Wochen, glaube ich. 7 Wochen ohne, die auch aus
psychologischer Sicht ganz intakt sind. Im christlichen Glauben. Ne?
Genau, und weil wir da nämlich genau diese 6 Wochen drin haben, die es braucht, um auch Gewohnheiten dauerhaft umzustellen. Also so mancher geht da vielleicht nach 7 Wochen, die man sich erstmal vorgenommen hat, wieder raus und sagt, so jetzt habe ich es ganz. Aber es sind ja nicht nur Dinge, auf die wir verzichten, sondern auch Dinge, die wir tun. Die sind teilweise auch enthalten in so ja, gesellschaftlichen Verabredungen, nenne ich das mal, die ja eben häufig auch von Religionen vorgegeben werden. Sowas wie unser christliches Weihnachtsfest, ein Fest der Nächstenliebe. Nicht? Da nimmt man jetzt vielleicht auch Dinge auf, da ist immer die Spendenbereitschaft besonders hoch. Also auch da tun wir dann ja Verhaltensweisen, die gut sind für uns selber und für die Gemeinschaft, weil die eben ein Stück weit gesellschaftlich verankert sind. Natürlich ist
es. Und die gibt es in den anderen Religionen ja ganz genauso, eben auch diese Aufforderung beispielsweise zu spenden bei den Muslimen. Ja. Ah, genau, also diese gemeinsamen Verabredungen, ein wichtiger Punkt, auf der Treppe etwas zu überwinden. Beate Violet oder Violet ist jetzt am Telefon. Schönen guten Tag.
Ja, guten Tag.
Sie haben mit Ihrem inneren Schweinehund ein Gespräch geführt.
Ja, so ungefähr. Ich bin vor 10 Jahren etwa auf ein Büchlein gestoßen, Gespräche mit dem inneren Schweinehund. Mhm. Und dieses Büchlein hat mich total begeistert, weil in dem Büchlein beschrieben wird, dass man eben nicht den Schweinehund überwinden muss oder sich von schlechten Gewohnheiten trennen muss, sondern dass es Sinn machen würde, sich mal mit diesem Hund zu unterhalten, der einen vielleicht dazu verführen will, auf dem Sofa zu bleiben oder mehr zu arbeiten, als gut für einen ist. Oder sich vielleicht mit zu viel Alkohol einfach auch nichts Gutes zu tun. Mhm. Und diese Gespräche, also dieser Ansatz hat mich deshalb begeistert, weil ich finde, dass wir alle ja versuchen, es irgendwie gut zu machen in unserem Leben und auch an Grenzen stoßen. Und wir uns dann vielleicht auch sogar enttäuscht über uns sind. Und das hilft ja nicht unbedingt, sich wirklich eine andere Gewohnheit, einen anderen Umgang vielleicht mit sich selbst einzuüben.
Also über so ein verständnisvolles Bild eigentlich eher dazu zu kommen, vielleicht Dinge zu verändern. Habe ich Sie jetzt richtig verstanden?
Mhm. Naja, dass dieser Hund zum Beispiel sagt, bleib doch auf dem Sofa. Ist doch schön. Also dass der Hund, dieser innere Schweinehund, für ein Bedürfnis ja steht oder einem Bedürfnis folgt. Und die Frage ist, ob ich im Gespräch mit ihm vielleicht zu einer anderen Möglichkeit finde, für Entspannung zu sorgen, die mir besser täte.
Als jetzt also aufzustehen und zu joggen oder sowas.
Mhm. Zum Beispiel. Oder hin und wieder aufzustehen und zu joggen. Oder erstmal aufzustehen und noch eine halbe Stunde zu laufen.
Mhm. Interessanter Gedanke, also, Frau Scharnhorst, oder? Mhm.
Ja, der innere Schweinehund ist ja ein Teil von uns. Nicht, wenn wir so davon sprechen, der innere Schweinehund sitzt neben uns, dann tun wir immer so, als wäre das irgendwas außerhalb von uns. Aber das ist natürlich ein Teil von uns und das ist durchaus zu befürworten, dass wir auch mit uns selber liebevoll umgehen. Deswegen eben auch mit dem inneren Schweinehund liebevoll umgehen. Aber trotzdem verhandeln mit dem sozusagen nicht, was ist möglich, was den inneren Schweinehund ein bisschen befriedet und trotzdem vielleicht besser ist für uns, als nur auf dem Sofa herumzusitzen. Klar brauchen wir Ruhezeiten und sollen die auch haben, aber manchmal sind es eben zu viele und dann muss man neue Kompromisse aushandeln. Also ich finde das ein schönes Bild, diese Gespräche auch zu führen.
Frau Violett, ich danke Ihnen ganz herzlich.
Ja, ich wünsche Ihnen allen, also vielen, dass Sie gnädiger mit sich sind und auch mal nochmal die Reset-Taste drücken, wenn es nicht gleich geklappt hat. Weil man vielleicht schon was erlernt, dass wir auch nochmal diese Reset-Taste drücken können.
Ja, ganz wichtiger Gedanke. Mhm.
Also sagen, ich versuche es nochmal, denn ich weiß, dass es mir geholfen hat. Also dadurch lernen wir auch tatsächlich andere Umgangsweisen mit uns und ja, sich auch Zeit, also gut für sich zu sorgen. Denn das tun wir, können wir nur allein. Ich danke Ihnen.
Und wichtiger denn je, gut für sich zu sorgen. Ich danke Ihnen, ein schönes Wochenende.
Ja, braucht, ich wollte noch ergänzen, das braucht auch Geduld. Ja. Ne? Dieses, ich muss nicht alles auf einmal schaffen, muss nicht alles schaffen. Das würden wir von kleinen Kindern auch nicht verlangen, dass die jetzt sofort kleckerfrei essen, sondern da müssen wir auch ganz viel Geduld haben, bis die das wirklich lernen und schaffen. Und das bindet sonst so viel Energie, wenn wir immer mit uns selber schimpfen und frustriert sind, enttäuscht sind. Nicht sagen, oh, ich habe es wieder nicht geschafft, ich bin ein unfähiger, schwacher Mensch. Das bindet so viel Energie, die wir eigentlich woanders besser brauchen könnten. Also von daher, dieser liebevolle Umgang oder was wir auch schon gehört haben, Dankbarkeit für das Laster, das ist ja auch ein eher positives Gefühl. Also eher versuchen, an den positiven Gefühlen anzusetzen und nicht nur mit Selbstkritik.
Also nehmen wir auf jeden Fall jetzt mal mit ins Wochenende. Frau Violett, vielen Dank und ein schönes Wochenende wünsche ich Ihnen und begrüße jetzt am Telefon Herrn Metz. Schönen guten Tag, Herr Metz.
Ja, guten Tag. Hören Sie mich?
Ja, wir hören Sie.
Okay, weil es über Freisprech bzw. vom Handy aus funktioniert.
Erzählen Sie.
Was ich dazu sagen, also ich selbst habe vor mehr als 10 Jahren einen Hirntumor und der hat nun mal auch bei mir sehr vieles verändert. Ja, und,
ein Hirntumor, habe ich verstanden. Ja.
Genau. Und letztendlich ist es halt eine Anzahl der OPs, die alle 3 bis 4 Jahre waren, haben sich dann auch vermehrt. Und irgendwann kam halt der Punkt, nach ein paar Jahren nach der ersten OP, dass ich mich, für mich die Feststellung schon war, es muss was verändert werden. Hm. Ja, und dann gab es dann halt andere Dinge im Leben, die dann noch zusätzlich passieren. Das ist aber alles jetzt schon vorbei. Und die letzte OP, ein Gespräch mit dem Neurochirurg, der hat mir das mal etwas näher erklärt. Das hat mich schon auch insofern bewegt, dass ich zu so 3 Worten kam, die quasi für mich eine Art der Allgemeingültigkeit haben, wie zum Beispiel die Achtsamkeit, was ja die letzten 1,5-2 Jahre etwas in den Medien aufgetaucht ist. Dann zum Beispiel auch die Selbstreflexion und auch die Eigenverantwortung, ja. Wenn man Situationen oder Ereignisse im Leben dann erfährt, finde ich, sind diese 3 Dinge in gewisser Art und Weise auch anzuwenden. Wenn man selbst halt bei sich guckt, ja, was dieses Ereignis ist, ja, wie es entstanden ist, warum es entstanden ist, also die klassischen W-Fragen zum Beispiel, ja, um sich einfach das mal anzuschauen, wie es zum Beispiel entstanden ist und dann halt sich Gedanken machen bezüglich halt der Hilfe, der Kommunikation, ja, also diese audielle und visuelle Dinge und halt die eigene Sache, insofern die Transformation aus der Mischung von allem, das zu kombinieren, und damit man Schritte vorankommt.
Ja. Und Sie sind Schritte vorangekommen. Sie haben
Vor ungefähr Mitte letzten Jahres war das noch so, dass nachdem die letzten 3 OPs in dieser ganzen Geschichte dann hinter mir waren und die Genesung quasi halt ein Stückchen vorangegangen ist, habe ich dann grundlegende Dinge angefangen zu verändern. Ja, also das heißt, komplette Änderung der ganzen Lebensgewohnheiten durch diese Sehbehinderung, weil ich ja mehr oder weniger angewiesen bin, aus eigener Sache auf öffentliche Verkehrsmittel. Ja. Das ist halt eine andere Geschichte. Aber
wir hören daraus, dass Sie natürlich durch die Krankheit bedingt also sehr Ihr Leben umstellen mussten, gezwungen waren, das zu tun. Und dann aber sich eben auch viel, viel Hilfe bekommen haben, eben durch diese Achtsamkeit und da auch das behutsame Umgehen mit sich, habe ich jetzt so rausgehört.
Ja, und im Endeffekt liegt das auch ein bisschen an jedem, wie soll ich sagen, durch die Eigenverantwortung.
Eigenverantwortung.
Sich das selbst mal zu sinnieren, von den Gedanken her, was gerade passiert ist. Ja, das ist halt, nicht ganz einfach, aber was ist passiert, ja? Wie kann ich es ändern und dementsprechend quasi auch vielleicht seine Situation dann auch selbst ändern und gegenüber dann den 2. oder 3. Menschen, wenn man sich dann halt in sozialen Sachen dann bewegt, ja.
Herr Metz hat uns 3 Worte mit auf den Weg gegeben: Selbstreflexion, Achtsamkeit und Eigenverantwortung. Dankeschön, Herr Metz, dafür. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Und als Letzte hole ich jetzt noch in die Sendung Margarete Schwittei. Frau Schwittei, Sie haben sozusagen das letzte Wort in unserer Sendung.
Ja, guten Tag.
Wie denken Sie über Gewohnheiten nach?
Ja, Also ich finde, ich wollte mich der Hörerin vorhin anschließen, dass man freundlicher mit sich umgeht. Und zwar finde ich, wenn man eine Gewohnheit hat dann und es ändern will, eine schlechte Gewohnheit und es ändern will, dann fühlt sich das ja erstmal falsch an, das neue Verhalten. Oder vieles geht schief. Also zum Beispiel, ich wollte Fahrradfahren lernen im Alter von etwa 30, weil ich das als Kind halt nicht gelernt habe. Und ich habe es mir selber beigebracht. Und ich habe jedes Hindernis mitgenommen, was es überhaupt nur gab. Und habe dann immer gedacht, oh, das geht nicht und es fühlt sich furchtbar an und ich kann das nicht und so weiter. Und habe gedacht, es ist falsch, Fahrradfahren zu lernen, wenn so viel schief geht. Aber ich wollte es unbedingt. Und dann habe ich mir immer vorgestellt, wenn ich oben bin, bin ich Königin. Und dann kam halt wieder der Moment, wo ich umgekippt bin oder wo, also über einen Stein gefahren bin oder so. Und dann habe ich halt angefangen, da kam mir so ein Bild, dass ich als Ingenieurin studiere, wann kippt ein Fahrrad um. Und dann, immer wenn es mir dann wieder passiert ist, dann habe ich nicht gesagt, ich bin ja so blöd, sondern jetzt kippt es um oder so. Und das hat mir geholfen, über diese schwierige Zeit des Lernens hinwegzukommen, weil meine Freundinnen halt auch immer gesagt haben, ja, okay, du bist jetzt da, was ist jetzt da Besonderes dran? Mhm. Aber für mich war halt schon besonders, dass ich noch gelernt habe. Also das wollte ich sagen, ja.
Also das finde ich ein ganz, ganz wunderbares Schlussstatement hier eigentlich. Also auch nochmal dieses sich selbst Mut machen, Frau Scharnhorst. Das, damit jetzt diese ganze Sendung der Gewohnheitsänderung abzuschließen, ist doch ein wunderbares Bild, oder?
Das finde ich ganz wunderbar. Wir haben jetzt so tolle Begriffe noch zum Schluss bekommen, auch dies mit der Selbstverantwortung. Nicht wer soll etwas ändern, wenn nicht ich selber. Nicht, wenn ich immer sage, die anderen müssen was ändern und solange muss ich nichts tun, geht es halt nicht vorwärts. Aber auch ja, mit diesen inneren Kämpfen aufzuhören, nicht zu sagen, ich bin ein doofer Mensch, weil ich jetzt hier vom Fahrrad falle, sondern wirklich sehr sachlich zu analysieren, was führt eigentlich dazu, dass ich hier ins Kippeln komme und dann vielleicht zu wissen, aha, da muss ich drauf aufpassen, dann habe ich aufgehört, mit mir zu kämpfen, sondern akzeptiere das einfach, ja, Fahrradfahren ist nicht einfach, das ist ganz schwierig, schon von der Balance her und vom Weg her und ich versuche jetzt einfach den besten Weg zu finden und das ist mir jetzt auch nochmal ganz eindrücklich aufgefallen bei all unseren Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern, dass die alle sehr, sehr individuelle Möglichkeiten gefunden haben. Also sie werden jetzt nicht das eine Rezept im Ratgeber finden, was für alle funktioniert. Es gibt schon so grundlegende Prinzipien, von denen wir wissen, ja, die sind wichtig, aber ganz viele haben ja doch so eigene Wege gefunden oder eigene Merksätze oder eigene Bilder, die ihnen ganz doll geholfen haben, das dann tatsächlich umzusetzen, finde ich ganz faszinierend und sehr produktiv.
Frau Schwitter, da waren Sie jetzt eben mit dran beteiligt. Ich danke Ihnen ganz herzlich.
Okay, danke.
Und wünsche viel Spaß beim Fahrradfahren weiterhin.
Oh ja, danke.
Denn das ist ja auch so ein Punkt, am Ende stolz zu sein auf das, was man erreicht hat. Ne? Also da hatten wir vorhin schon mal die Zwischenschritte nicht nur zu sehen, sondern auch tatsächlich jeden Einzelnen als positiv zu bewerten. Also wir merken.
Sich zu belohnen, auch sich zu belohnen, wenn man sich so Zwischenziele gesetzt hat, sich auch was Gutes zu tun, das ein Stück weit auch mit sich oder mit anderen zu feiern, wenn man ein Stück weitergekommen ist. Ganz wichtig.
Und da haben wir jetzt heute viele Beispiele von gehört. Wir danken ganz herzlich den vielen Hörerinnen und Hörern, die uns geschrieben haben, die uns angerufen haben. Und ich danke Ihnen ganz herzlich, Julia Scharnhorst, hier für Ihre Begleitung, Sie als Psychologin und Psychotherapeutin hier in unserer Sendung. Ich danke Ihnen und wünsche ein schönes Wochenende.
Gerne, das wünsche ich auch.